Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Jetzt zum Thema, wir müssen kriegstüchtig werden. Ingenieurtechnische Betrachtung, was bedeutet das überhaupt und was für ein Unsinn uns hier erzählt wird? Und wenn Sie das näher interessiert, dann hören Sie mal weiter zu. Also ich war auch Wehrpflichtiger, muss ich Ihnen dazu sagen, also schon war und ich war Granny, also nach dem Motto, Grenadier, graben Sie Ihren Helm ein. Wer hat Ihnen gesagt, dass Sie Ihren Helm absetzen sollen? So nach diesen alten blöden Witzen, die wir da damals uns dann dazu gedingst haben. Und ich war Betroffener, ich glaube 77, 78 war das, Munster, Januar, minus 33 Grad, gemäß einem nicht geeichten Thermometer. Und da fing es an, da ging nämlich gar nichts. Das war denen zu kalt. Und zum Beispiel das mit dem Diesel gibt da ein Problem, weil das ja alles dieselbetriebene Fahrzeuge waren. Und Diesel geliert nun mal bei minus 18 normales Diesel. Da muss man dann Benzin zutanken, wie auch immer. Da gab es dann Planen, die waren bretthart gefroren. Bei den MTWs zog's, die haben wir sechs, ich musste das nicht drauf machen, aber sechs Stunden haben sie gebraucht, um die Kette wieder drauf zu ziehen, weil die Boden so gefroren war, dass es die Leos viel breitere Spur hatten als die MTWs, in denen wir saßen. Und da, aber ich möchte sie damit nicht länger belästigen. Aber damals fing's schon erst ging das nicht und wir fuhren MTWs. Oh, da waren unsere Tampellas drin, 120 mm. Und naja gut, das waren amerikanische Geräte mit, ich denke mal, einem 0,5 Zoll Aluminiumschale. Da konnte man mit dem 765er durchschießen. Und die waren komplett mit Schrauben zu. Die Schürzen waren mit Schrauben zu, mit Whitworth-Gewinde. Da gab es aber keine Ersatzschrauben. Was hat man gemacht? Man hat dann metrische Schrauben einfach reingeknäult. Weil das so ist, das war Alu und es gab keine Ersatzteile. Prima, oder? Und da fängt es ja an. Heißt also, wenn ich irgendwelches militärisches Gerät habe, brauche ich Ersatzteile und die muss ich bei der Hand haben, sonst denken sich Soldaten irgendwas anderes aus. Heutzutage haben wir für unsere großen, komplexen Geräte wie der NH90, auf den kommen wir jetzt nochmal, nachher haben wir ein System, was analog zum SAP ist, nach dem Motto, haben Sie schon SAP oder gehört Ihnen Ihre Firma noch? Ein wahnsinnig aufwendiges System und wenn Sie da was bestellen, brauchen Sie da so ein Ersatzteil an einem Hubschrauber fehlt, dann warten Sie ein paar Wöchelchen, bis der wieder einsatzfähig ist oder Sie müssen eines aus einem anderen Hubschrauber rausdrehen, müssen den Leichen flattern. Das ist halt der Sachtatbestand. Und naja gut, und das führt dazu, ich habe da letztens Zahlen gelesen, dass in etwa unsere NH90 etwa um die 35-40% nur einsatzfähig sind. Alles andere steht da und ist nicht flugfähig. Das ist unser Verteidigungssystem. Bei anderen Geräten, also Tornado ist es nicht besser, nur man muss dazu sehen, Tornado ist ein grundsaltes Teil, das hat damals ziemlich gut funktioniert. Und da kommen wir später nochmal drauf. Ein grundsaltes Teil und die werden auch geflattert, weil es da keine Ersatzteile mehr gibt. Nur das Ding ist schon 50 Jahre im Dienst oder sowas. Und das ist eine andere Sache. Aber der NH90 ist ja quasi neu. Gut. Die Entwicklung hat 16 Jahre gedauert bei Airbus Helicopters. Da gab's mal vor langer Zeit einen Bericht drüber bei augengeradeaus.net. Und der kam, also normal, wenn ich ein Flugzeug entwickle, dauert das 6 Jahre. Das ist so. Das ist die normale goldene Regel der Luftfahrttechnik. Und sollte man es auf 3 Jahre veranschlagen, sind es 6 und bleiben 6. Und das ist das Problem, weil mit doppelt so vielen Ingenieuren wird man nicht doppelt so schnell. Das werde ich auch noch mal näher drauf kommen. Ich war nämlich bei der Entwicklung der 728 dabei. Das absolute Chaos in Oberpfaffenhofen. Und weil ich bin Luftfahrttechniker und von der Seite, das war klar, dass die Firma in die Insolvenz geht, wenn alle 14 Tage da ein neuer Geschäftsführer bestellt wird. Da habe ich damals Listen geführt. Ja, also das war eine Abzockfirma, war das, sonst war das nichts. Unabhängig davon gehen wir jetzt wieder zu, da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Und zwar müssen wir ja verteidigungsfähig werden. Nein, erstmal müssen wir kriegstüchtig werden oder verteidigungsfähig werden, sagen einige andere. Oder wir müssen unbedingt modernisieren. Ja, wie Sie, und das Problem ist das mit der Modernisierung. Ich habe ja gerade den NH90 angesprochen, das ist unser modernstes Gerät. Zum einen mal einen kleinen Hinweis darauf, wie schlau das mit dem Modernisieren in Deutschland ist. Es gibt andere Länder, die können das sicher besser, aber vermutlich keins in Europa. Vielleicht die Schweden oben bei Saab. Ist das, dass bei, glaube ich, Belgien war es, irgendein Land war es, die haben 2 Stück gekauft von den NH90, das modernste Großgerät meines Erachtens der Bundeswehr. Und haben den nach 2 Jahren wieder außer Dienst gestellt, weil der Unterhalt so teuer ist, dass sie wieder auf ihre alten amerikanischen Schüsseln zurückgegangen sind. Das hat was. Oder wir müssen modernisieren. Da sehen Sie, wie das mit der Modernisierung so richtig funktioniert, weil das einfach auch ein Kostenproblem ist. Und da haken wir jetzt mal kräftig ein, weil der Bau eines jeden Gerätes, sei es jetzt Auto oder Kriegsgerät, ist natürlich nicht nur das Bauen, sondern auch die Instandhaltung. Und das Komplexe bei der Instandhaltung bei Kriegsgerät ist auch, dass das auch unter widrigsten Umständen funktionieren sollte. Im Gegensatz zu einem Auto, das fahren Sie in die Werkstatt, da haben Sie immer gleiche Randbedingungen. Aber beim Militärgerät ist das nochmal schlimmer. Das müssen Sie teilweise im Feld montieren. Oder Sie sitzen dann in so tiefem Schlamm drin. Da gab es auch ein paar so lustige Geschichten, aber die lassen wir weg bei der Bundeswehr. Ja, da sitzen sie dann im Zentimeter tiefen Schlamm und müssen dann da irgendwie vielleicht die Kette wieder vom Panzer aufziehen oder was auch immer. Das muss immer funktionieren. Und das können unsere Ingenieure definitiv nicht mehr, beziehungsweise ob das alleine an den Ingenieuren liegt, weiß ich nicht. Ich möchte Ihnen das erläutern an Beispielen. Naja, erstmal fangen wir an. Ich habe da schon mal ein Video drüber gemacht, da habe ich zufällig gefunden. Also die Einsatzfähigkeit unseres Großgeräts liegt bei durchschnittlich vielleicht 55%. Alles steht, ist nicht einsatzfähig. Wie gesagt, das Schlimmste ist eben der modernste NH90. Jäger 90, Entschuldigung, Eurofighter heißt er natürlich, da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Oder, ja gut. Und die ganzen Sachen und die Ukrainer, haben da mal so ein Dokument raus und das wurde dann geleakt. Die Ukrainer haben gesagt, Gepard ist das beste Gerät. Also, und der ist ausgemustert. Steht da zumindest in dem Artikel drin, war, glaube ich, im Tagesspiegel. Also, das bedeutet, Kriegstauglichkeit und Kriegstauglichkeit sind verschiedene Sachen. Und sie müssen auch letztendlich auf das jeweilig zu verteidigende Gebiet ausgelegt sein, wenn wir beispielsweise ja unsere Freiheit am Hindukusch verteidigen, was natürlich eine völlig gehirnamputierte Aussage ist, dann ist das natürlich so, dass, ja, sagen wir, gehen wir jetzt mal zum G90, G36 heißt es natürlich nicht, G9, wir haben da mal G3 haben wir geschossen, sowas. Wir haben es G3 und G36. Dieses Gewehr wurde spezifiziert für die Inlandsverteidigung, wo wir mit Maximaltemperaturen von, sagen wir mal, unter normalen Umständen von 30 Grad Celsius umgehen. Und dann haben wir es bei 45 bis 50 Grad Außentemperaturen eingesetzt. Und da gibt es so blöde Stoffwerte, die heißen Wärmedehnung und Wärmekapazität. Und dann schießt das Ding nicht mehr präzise, weil einfach sich Metall ausdehnt. Soweit reicht's bei unseren Politikern nicht. Nächster Punkt ist das, dass unsere schlauen Politiker ja diese ganzen Dinge definieren. Die müssen ja ihr Okay geben und wollen immer was mitreden. Teebeutel-Mentalität, sage ich dazu, wobei mir das früher auch vorgeworfen wurde. Ich habe mich auch überall reingehängt wie ein Teebeutel. Ich gebe es ja zu. Ich halte mich mittlerweile zurück, weil das, ja. Aber das sind Politiker von nixer Ahnung, aber dann müssen sie irgendwo ihren Senf dazugeben. Und wie war das beim G36 oder auch beim Jäger 90 bzw. Eurofighter? Was können Sie sagen? Gewicht. Möglichst leicht. Dass Sie deren Konsequenzen des möglichst leicht natürlich nicht übersehen, weil Sie in Physik und Mathe abgegeben haben, weil das unschöne Fächer sind. aber so ein Unsinn kommt dann da rein. Und beim Jäger, Eurofighter, Entschuldigung, der übrigens, ich habe am Institut, einem aerodynamischen Institut gearbeitet, zu meiner Angestelltenzeit, da hing der tatsächlich im Windkanal drin. Da wurde dann festgestellt, dass im Windkanal wurde festgestellt, dass die Seitenleitwerkskräfte wesentlich höher waren als berechnet, weil die nämlich alternierend bei einem Delta auch abgehen können und da hat er immer das Seitenleitwerk immer erwatschen kriegt, wie der Bayer sagen darf. Nur so. Gut, dafür brauchen wir Windkanalversuche und CFD alleine reicht da nicht, weil das einfach teilweise zu hoch dämpft. Ja, so. Und das ist halt der Jäger 90 und der war 11 Tonnen. Das steht auch noch auf Wikipedia. Den würde ich gerne mal auf die Waage stellen. Was war das Problem mit den 11 Tonnen? Dass dann die Ingenieure gesagt haben, jetzt brauchen wir Kohlefasern, weil das sonst zu schwer wird. Und dann musste ein komplett neues Material letztendlich dafür eingeführt werden, um das Ding zu bauen, weil das Gewicht dann entscheidend war. Und was ist das Problem von Kohlefasern? Sagen Sie mir es, Kohlefasern ist sehr spröde, das splittert. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Beschuss aussieht. Wir sind ja hier im Militärbereich, das muss man bei einer normalen Maschine nicht bedenken. Aber wenn ein Material, was sehr spröde ist, wie Kohlefasern. Kohlefaser hat sehr schöne Eigenschaften. Normales, hier muss man auch aufpassen, HT, High Tension oder High Module. High Module ist auf Druck miserabel, genau wie Aramid. Aber es ist halt nun mal so, dass normale Kohlefasern sehr spröde sind und deswegen mischt man das normalerweise mit Aramid. Weil es soll ja kriegsgeeignet sein. Und da fängt es jetzt an. Jetzt wurde denen dann die 11 Tonnen da aufoktroyiert und ich würde mal gerne den Eurofighter auf die Waage stellen. So, und seitdem, ich weiß nicht, kann mir ja jemand vielleicht helfen, gab es da schon Upgrades oder fliegt der seit 40 Jahren mit demselben Radar, mit derselben Avionik? Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt nicht geguckt, aber ich gehe nicht davon aus, dass es da ein Upgrade gegeben hat, wie es in Deutschland heißt, ein sogenannter KVP, was im Ingenieurwesen eigentlich normal ist. Und KVP heißt kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Aber irgendwie ist das da nicht. Vergleichen wir mal mit Russland. Die werden uns ja angreifen, da sind wir ja auch ganz klar. Also wenn wir aufgerüstet haben, greifen uns die Russen an. Ganz ehrlich, weswegen soll uns Russland angreifen? Bei den vielen Idioten, die hier in unserem Land rumlaufen, die würden sich ja selbst ein Loch ins Knie bohren. Das ist mein Hauptargument, wenn ich solche Leute sehe und genau die dann eben diese Sachen verbreiten. Und die haben ja nur persönliche Interessen, weil so ein Upgrade bringt nichts. Die bauen lieber neues Flugzeug. Aber das ist doof, weil das ist dann wieder nicht kriegsgeeignet. Und gerade bei Flugzeugen kann ich Ihnen gesichert sagen, da gibt's halt Know-how. Gibt es bei Flugzeugen und auch, ich war in Windkraft, habe ich gearbeitet, im Rotorblattbau. Und die Sache ist die, was unsere Vorstände und diese ganzen Schnapsnasen überhaupt nicht verstehen, dass man überall im Ingenieurwesen sowohl technisches Know-how, also ingenieurtechnisches Know-how hat, aber vor manchen Arbeitern ziehe ich da auch meinen Hut, weil die brauchen auch handwerkliches Know-how und Erfahrung. Und am besten ist das, wenn man das zusammenbringt. Kenne ich, mein Chef war Kunststofftechniker, hatte eine Faserbude mit 60 Leuten mal und wir haben uns immer gefetzt. Ich war Theoretiker, er war Praktiker und am Ende hatten wir, glaube ich, immer ein ziemlich gutes Ergebnis. So kommt man zu vernünftigen Ergebnissen im Ingenieurwesen. Von beiden Seiten und beide müssen den anderen Leuten zuhören. Aber nein, wir haben hier Politiker oder irgendwelche Leute, die wollen nur Geld verdienen und da kommen dazu nichts. Und von dieser Seite ist das eine Katastrophe in meinen Augen. Und deswegen wird das mit der Verteidigungsfähigkeit auch nichts. Das ist nur deswegen, um den Bürgern das Geld aus der Geldbeutel zu ziehen. Und nachher wird es vermutlich schlimmer sein als vorher. Wir haben ja schon mal eine Drohne gebaut vor 15 Jahren oder sowas. Ich glaube, 900 Millionen hat es gekostet. Die wurde eingestampft. Oh, brauchen wir nicht mehr. Einfach versenkt. Wir vergleichen auch mal die Eurojäger 90 mit russischem Su-57, da bin ich ein Fan davon übrigens. 57, der wurde von Deutschland zerrissen. Was als der nämlich vom Sergei Bogdan in Indien vorgeflogen wurde. Das sieht ja fürchterlich aus auf Flugzeug. Dabei war das nur ein Prototyp, der wurde halt von den Russen mal als Prototyp zusammengenietet. Und der war nie für den Einsatz gedacht, weil der war sozusagen das flugfähige Mock-up. Mock-up ist ein Flugzeug, was nicht fliegt, aber wo man dann normalerweise reintut, die Instrumente da reinpackt. Heutzutage macht man das alles mit Cut. Sage Ihnen, das wird nicht hundertprozentig funktionieren. Ein Mock-up ist dann sicher, aber das ist sozusagen scheinbar das flugfähige Mock-up. Bei der Su-57, da hat der Sergei Bocker seinen Displayflug in Indien gemacht vor anderthalb Jahren und den hat er scheinbar, so ich es sehe, sogar ohne an die G-Suite gemacht. Das war eine Leistung. Ja, und jetzt werden wir auf einen Krieg vorbereitet, die Deutschen, weil das die Russen ja nur Idioten sind. Ja, aber keine Ahnung. Und zwar haben die jetzt nur 5 oder 6 Stück gebaut. Und warum? Weil diese Su-57 jetzt ein komplett neues Radar bekommt und neue Triebwerke, die, ich weiß nicht, 10-15% weniger Sprit brauchen. Deswegen hauen die jetzt die Dinge nicht raus, sondern wenn das neue Radarsystem ist ein Rundumradar, so viel Radar hat noch kein Flugzeug nirgendwo, und Schubvektorsteuerung, weil der Eurofighter oder Jäger 90 war ja auch mal für Schubvektorsteuerung vorgesehen, hat er aber nie gekriegt. Ich bin mir sicher, dass er dann die 11 Tonnen drastischst überschreiten würde. Und naja gut, und die Su-57 kann das eben. Von dieser Seite ist das so ein bisschen kritisch, ja. Aber wir halten mal fest, wir haben entweder uraltes Gerät, Jäger 90, das ist ganz toll. Jetzt kaufen wir F-35, der Stealth-Eigenschaften hat. Warum kaufen wir F-35? Weil wir ja die atomare Teilhabe haben wollen. Dabei ist es uns mit den Verträgen mit Russland verboten, atomare Waffen zu tragen. Also wir kaufen eine F-35 aus Unterbruch eines Vertrages, schimpfen aber auf die Russen, dass das Vertragsbrecher sind. Das muss man vielleicht dazu sagen. Das Paradoxe bei der ganzen Geschichte ist das, dass die F-35 ja, sagen wir mal, gewisse aerodynamische Einschränkungen hat, weil sie extrem auf Stealth ausgelegt ist. Nur Stealth, hat ein Saab-Pilot gesagt, da Schweden, die kennen sich auch ein bisschen aus. Mittlerweile sind die Elektroniken so gut, dass sie den Saab-Mist ziemlich vergessen können, wenn sie extrem Stealth auslegen, weil die Elektronik sich drastisch verbessert hat. Also vor 10, 15 Jahren wäre die Anforderung sinnvoll gewesen, aber diese Anforderung müsste man streichen. Tut man aber nicht. Deswegen kauft Deutschland für 200 Millionen Euro ein Kampfflugzeug, was andere Leute 110 Millionen kostet. Und vermutlich ist dieses Flugzeug nicht mal in Deutschland wartbar, sondern das muss von Amerikanern gewartet werden. Und dann regen sie sich über den sogenannten Killswitch auf, weil natürlich die Amerikaner amerikanisches Gerät abschalten können, damit sie selbst nicht angegriffen werden. Das ist für jeden klar, nur für einen Bundestagsabgeordneten nicht. Der ist dafür zu dumm. Und es ist auch so, dass es klar ist, dass Gerät gewartet werden muss und da waren wir gerade schon mal. Wir haben das G36 gerade gehabt, das bei großer Hitze sich verformt hat und wenn ich 500 Schuss durchschieße. Das war ein exzellentes Gerät, sagte ein ehemaliger Diplomat. Nur Affen und Journalisten schießen damit Dauerfeuer. Und das war 2016 oder 15 hat er das gesagt. Das heißt also, die Journalie hat sich schon damals völlig technisch unsachverständlich über diese Dinge geäußert. Einfach Blödsinn ist das, genau. Und wir werden permanent mit irgendwelchem Unsinn gefüttert, dass die Russen versagen und die Todeszahlen kamen jetzt raus. Die Russen haben über 1 Million verloren und die Ukraine 500 bis 600.000. Das ist kompletter Unsinn, denn ich werde Ihnen die Zahlen nicht sehen, wenn Sie aber die Bevölkerungsstatistik von der Ukraine reingehen und mal gucken, wie viele Leute wehrfähig sind momentan, dann müssen die nicht nachrekrutieren. Von dieser Seite hat sich die Sache schon erledigt und weiterhin werden über 1 Million Russen schon umgekommen. Die Russen haben nur 150 Millionen Einwohner, obwohl das so ein gigantisch großes Land ist. Das muss man auch wissen. Das verstehen die auch nicht. Amerika hat ziemlich genau das Doppelte, 330 Millionen, glaube ich, aber das ist sehr genau das Doppelte haben die Amerikaner. Aber wenn die Russen jetzt schon 0,7% ihrer Bevölkerung verloren hätten, wären die nicht ständen, die nicht hinter so drastisch hinter dem Krieg, wie sie es tun. Das ist alles ein Unsinn, der uns hier erzählt wird, um uns in einen Krieg reinzutreiben, damit wir als Bürger unser Portemonnaie weiter öffnen, um diesen Mist zu bauen, der eben nicht funktionieren wird, was ich Ihnen schon von vornherein gesagt habe. Gehen wir mal weiter zu unseren Panzern. Da gab es auch ein Leak, ingenieurtechnisch. Das war dieser Tagesspiegel, was die Ukrainer gesagt haben. Der neueste Panzer, der ist viel zu komplex und der alte ist die Panzerung zu schwach. Also, können Sie vergessen. Nur der Gepard. Also der Gepard war gut, den haben die Ukrainer geliebt, weil der scheinbar einfach war, einfach zu reparieren. Und das ist die Sache. Sie müssen Geräte reparieren können. So, aber das können wir nicht. Und die Schlauheit unserer Bundesregierung ist ja das, dass die den Ukrainern Leo geliefert haben. So ein Leo liefert nicht, und Leo wiegt über 70 Tonnen. So, liebe Leute, wer macht sowas? Also, man weiß, schon Hitler wusste, dass schwere Panzer wegen dieser Schwarzerde, das ist scheinbar echter Schlamm, im Frühjahr in der Ukraine eine Katastrophe ist. Die Dinger bleiben schlichtweg stecken, trotz Ketten. Man hat also den Ukrainern Panzer geliefert, die einfach stecken bleiben und dann sind sie Ziele. Die hat man in den Tod geschickt. Wobei, wir müssen ja auch mal bedenken, was ich da auch noch ironischerweise sage, am Anfang wurde heiß darüber diskutiert, ob es moralisch ist, den Ukrainern Helme zu liefern. Später liefern wir ihnen einen Leo. Das ist schon mal wiederum komplett schizo und da sehen Sie, was da dahinter steckt. Weil wenn es doch schon moralisch fragwürdig ist, einen Helm zu liefern, dann kann so ein Leo ohne F-16 nicht moralisch korrekt sein. Das heißt also, das stecken ganz andere Kräfte dahinter, die an ihren Geldbeutel wollen oder an die Bodenschätze in der Ostukraine. Und das ist kräftig schiefgegangen. Aber was zur Politik, zu dieser ganzen Geschichte. Gehen wir mal weiter zu den Drohnen. Ich habe ja gesagt, wir haben schon mal eine Drohne eingestampft mit 900 Millionen und die bösen, dummen Russen, wie ganz dumm, sind ja so. Und was haben die gemacht? Die haben eben so ein Flugmodell genommen und eine Kamera rein, da noch ein bisschen was dran gemacht, so ein paar Lötfahnen dran, dass sie das über Fernsteuerung steuern können und hatten dann vielleicht für 2.500 Euro hatten die dann eine Überwachungsdrohne. Das war so ein Segelflugzeug, was sie wahrscheinlich in China gekauft haben, Segelflugmodell mit 2,50 Meter oder 3 Meter Spannweite. Damit flogen die Russen Überwachung. Was hat unsere, das war, ich weiß nicht, ob es Spiegel war oder was auch immer, irgendwelche völlig irre Journalie, was hätte Deutschland gemacht? Die hätten, wären zu einer großen Optikfirma gegangen, hätten sich eine Optik entwickeln lassen, wo jede dieser Optiken mal 50.000, 60.000 Euro kostet und hätten das dann da in so ein Ding da reingebaut. Gut, oder? Der Witz ist der, dass ein Schuss reicht und dann werden die 50.000 bis 60.000 Euro runtergefallen. Und das ist halt das Problem, was wir hier haben. Wir haben es Leute, die von diesen ganzen Geschichten, um irgendwas im Schlamm und so weiter einzusetzen, überhaupt keine Ahnung. Die Bundeswehr hat es mal geschafft, Drohnen einzusetzen, das weiß ich noch, war Jahre her, im Polarkreis. Ups, da haben die sich gewundert, dass die Elektrodrohnen nicht richtig funktionieren. Warum? Ganz einfach, weil diese Lithiumzellen bei Kälte vorgewärmt werden müssen, sonst kann man da nicht, die funktionieren nur bei 20 Grad am besten. Das wussten die nicht. Da hätten sie nur einen Modellflieger fragen müssen, dazu sind sie dann wieder zu blöde. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Und das sind reale Einsatz. Das wussten die nicht. Und da ist eine Katastrophe bei dieser ganzen Geschichte. Was soll das? Das ist völlig die Katastrophe. Und spannend ist noch, es gab mal in Penzberg in Bayern, da unten, gab es mal eine Firma, die hieß EMT. Die baute Drohnen. Irgendwie sind die dann plötzlich 2020, müssen Sie mal gucken, in Penzberg, wir haben einen reinen Drohnenkrieg, aber 2019 ist diese Drohnenfirma in die Insolvenz gegangen. Da gab es irgendeine politische Entscheidung und mittlerweile ist sie irgendwo unter Rheinmetall oder irgendwie, die haben die dann aufgekauft, weil die dann dort war. Und genauso haben die das mit dem G36 scheinbar versucht, mit Firma Heckler und Koch, weil ja eben die Frau Dr. Katrin Suder und von McKinsey kam und von der RWTH Aachen, genau wie der Dr. Peter Feldhaus, der das da bei ThyssenKrupp war. Und ich tippe drauf, dass die bei ihrer komischen Katastrophe, wo sie 500 Schuss am Stück durchgehauen haben, dann versucht haben, die Firma Heckler Koch in die Insel zu treiben, damit Thyssen die aufkaufen kann. Das ist meine Sache. Das läuft hier in Deutschland ab. Das ist meine persönliche Meinung. Ich kann es natürlich nicht beweisen, aber ist schon spannend, dass Dr. Peter Feldhaus und Dr. Katrin Suder sich gesichert gekannt haben, weil sie sogar von derselben Uni und derselben Uni promoviert haben und dann zum selben Arbeitgeber gegangen sind und der eine zu Thyssen Group und die andere zur Bundesregierung. Darum läuft's. Und so werden sie nie kriegstüchtig, weil das nur noch Korruption bis zum Anschlag ist. Das ist meine Meinung und deswegen schauen Sie sich an. Die Russen haben irgendwelche Bomben und dann haben sie festgestellt, oh, die fliegen nicht weit genug und dann haben sie einfach Tragflächen dran gebaut. Käme so ein Deutscher auf die Idee nie. Ja, das sind es Gleitbomben. Die haben normale Bomben genommen und haben Tragflächen dran gebaut und ein Leitwerk. Und dann klappt das da aus und dann fliegt das da 500 Kilometer weit. Sowas würde ein Deutscher nie schaffen, weil das für die Deutschen zu billig ist. Die wollen Millionen verdienen. Die bauen ultrakomplexe Elektronik und dann klappt's nicht. Und wenn dann irgendwelche Sachen Fehler hat, wie diese Fluggeräte, dann werden sie unter den Teppich gekehrt oder nie behoben. Ich sagte ja bereits NH90. NH90 ist bei den Holländern in Dienst gestellt worden. Da gab es eine Mängelliste mit rund 130 Mängeln. Die wurde nachträglich auf Confidential gesetzt. Nachträglich. Weil die Ingenieure so katastrophale, lebensgefährliche Mängel da eingebaut haben. Die haben beispielsweise Kohlefaser direkt auf Aluminium auflaminiert. Was ein Elektrolytelement bildet immer und gerade und insbesondere bei einem Flugzeug, das hieß ja Seahawk, über See. Das ist so korrosiv, dass sich das von selbst löst. Also die Ingenieure haben keine Ahnung, muss ich ganz klar sagen. Und das ist das Problem. Die genau wie beim Jäger 90, ich verzeihe den Begriff, geilen die sich darauf aus, dass sie Kohlefaser nehmen, die da zumindest, um dann Scheiße zu bauen. Bei Boeing ist der Griff vom Klo abgefallen. Gut, das war innen, da war das nicht so schlimm. Da haben sie auch scheinbar Aluminiumgriffe auf Kohlefasertüren auflaminiert, hat schon was. Was soll ich dazu sagen? Aber ich meine, ob die damals beim Jäger 90 glücklich gewesen sind, Kohlefaserflächen zu montieren, weil die vermutlich die Bundesregierung verlangt hat, dass das Ding maximal 11 Tonnen wiegt, das weiß ich natürlich nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass das mittlerweile eine alte Gurke ist und mittlerweile ja alles über so SAP-ähnliches Bestellsystem bestellt werden muss, da haben sie keine Ersatzteile und sind sie im Kriegsfall und drücken auf den SAP-Knopf von der Internetleitung, die nicht mehr funktioniert. Und dann müssen sie irgendwo in Frankreich die Ersatzteile bestellen, weil ja alles international ist. Das ist eine ganz tolle Aktion. Und sie müssen alles international ausschreiben. Kommt auch gut. Also, wenn ich Munition habe, dann sollte man sich vielleicht auf ein Kaliber einigen, wenn ich jetzt Waffen europaübergreifend baue. Da sind wir uns 100% ein. Aber wenn Deutschland doch deutsche Waffen bestellt, müssen die doch nicht international ausschreiben. Für mich ist das völlig Blödsinn, gerade in den Bereichen. Weil wir wissen ja, dass ich mache Ihnen ein Beispiel. Etwa 1995 wurde international eine Telefonanlage ausgeschrieben. Internationale Telefonanlage ausgeschrieben. Die kam von Alcatel, Frankreich. Okay, und was passierte? Die hatten einen Backdoor eingebaut. Die Franzosen haben dem Auswärtigen Amt und der Bundesregierung ein halbes Jahr lang komplett alle Telefonate abgehört. Später kam, Kohl hat dann getobt wie ein HB-Männchen und vermutlich saß Merkel direkt daneben und später sagte Merkel, unter Freunden spioniert man nicht. Die sind doch alle nicht mehr ganz knusprig. Das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Und wenn Sie sowas in Frankreich oder wo bestellen, stellen Sie sich mal vor, die hätten ein französisches Gewehr bestellt und die Franzosen sagen dann später, Edge, ihr kriegt keine Ersatzteile mehr. Wie schwachsinnig sind wir denn hier? Aber, ja, wie gesagt, und von dieser Seite ist auch das eine Katastrophe. Und man muss die Sachen zwar munitionsmäßig und so weiter aufeinander abstimmen, aber doch bestimmt nicht anderweitig, wie ich Ihnen das gerade gesagt habe. Und jetzt müssen wir eben verteidigungs- oder kriegstüchtig werden. Und wir müssen mal sehen, dass wir Systeme so bauen, dass sie auch im Dreck funktionieren. Die Elektronik nicht zu komplex ist. Software schreiben ist ja auch so ein Problem. Wissen wir ja von der Firma VW, die sich gerade da selbst erhängt, dass nach dem Prinzip Banane, die Software reift beim Kunden. wie man da so schön sagt. Und von der Sache können Sie das alles vergessen. Wie käme man da jetzt hin? Man müsste sich mit sachverständigen Leuten, die wirklich auch wirklich mal an der Front oder so gewesen sind, auch mal zusammensetzen, die ganzen Defizite zusammenschreiben, um dann eben das dann gerade zu ziehen, was aber schon vor 45 Jahren oder sowas, nicht ganz, schon nicht funktioniert hat bei meinem MDW, wo man ja nicht mal fähig war, nicht mal wusste, dass man für ein amerikanisches Gerät Schrauben mit Whitworth-Gewinde und nicht mit metrischem Gewinde baut. Da fing es ja schon an. Das war ja schon damals eine Katastrophe, die ganze Geschichte. Und bei den Flugzeugentwicklungen oder bei diesen anderen Sachen mal Dinge sauber abstellen über den KVP, über den kontinuierlichen Verbesserungsprozess und mal Sachen updaten und nicht alles immer neu machen, weil in der Luftfahrttechnik ist nämlich so eine blöde Sache. Warum? Die Russen bauen ja kontinuierlich die Kriegsflugzeuge und die Hälfte wird weggeschmissen. Nein, warum machen die das? Weil es eben so ist, dass man Know-how hat, also Erfahrung, was ich vorhin schon angesprochen habe, und die muss in der Firma erhalten bleiben. So sieht's aus. Und das ist genau wie ich habe einen Rotorblattbau von Windkraftanlagen, das ist genau das Gleiche. Wenn Sie dann die Leute rausschmeißen und dann wieder neu einstellen, bauen die alten Fehler wieder ein. Und das darf nicht passieren. Sie müssen diese Know-how-Übertragung machen. Was ich übrigens jetzt sehr gut finde, dass man Rentner dann später nochmal für einen kleinen Arbeitsplatz, weil die Know-how-Übertragung machen. Und das ist eigentlich das Beste. Die jungen Wilden zusammen mit einem erfahrenen Hasen. Damit habe ich schon zusammengearbeitet und wir wurden bei Ergebnissen dreimal vom Chef einer Firma gefragt, wie lange von meinem Kollegen, den ich geteacht habe, ich hatte vor der Software keine Ahnung, aber ich habe nur vermieden, dass er irgendwo Fehler macht. Und er hat alleine innerhalb eines Jahres eine komplette rotierende Windkraftanlage mit CFD simuliert. Und der hat, wie lange arbeiten Sie bei dieser Firma? Das haben die nicht geglaubt. Ja, der ist allein. Der hat das alleine gemacht. Und die anderen hatten eine komplette Abteilung für das Ding und haben da 3 oder 4 Jahre dafür gebraucht. Es geht halt darum, keine Fehler zu machen und möglichst Rückrufaktionen, wie wir sind ja bei der Automobilindustrie mittlerweile permanent erleben, weil unsere lieben Ingenieure, da irgendwo keine Praxiserfahrung mehr haben und über ihre Handys nur noch eindimensional denken, dauernd da Fehler einbauen und denen dann irgendwie so ein bisschen also man muss kontinuierlich irgendwelche Sachen entwickeln und dann werden sie besser über einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Aber was es hier nicht gibt, dann wir entwickeln ein Flugzeug und dann ist alles weg und dann sind alles Know-how weg und das war's dann. Das können Sie vergessen. Kann man auch die Software updaten, man braucht da auch eine vernünftige Software-Sache und so weiter. Jäger 90 wird dann irgendwann Eurofighter natürlich, wird dann irgendwann eingestampft, können Sie vergessen. Und von dieser Seite können Sie meines Erachtens diese gesamten Aktionen mit dieser Kriegstüchtigkeit und so weiter, können Sie komplett vergessen, weil wir einfach auch insbesondere die entscheidungsbefugten Personen verlernt haben, irgendwelche Sachen hinzunehmen, einen gewissen Pragmatismus anzulegen, der dann gerade bei Dingen, die ich dann im Feld reparieren muss, dann zu reparieren, oder? Nehmen wir ein anderes Beispiel. Es wird ja nie, ich weiß nicht, ob das verbessert worden ist. A400M hat auch, glaube ich, eine 50% Einsatzfähigkeit, unser ganz großer Transporter. Ganz tolles Gerät. Also warum wurde der überhaupt gebaut und warum ist er völlig, hat mir ein Militär erzählt, warum, für was? Und zwar ist das Ding ist zu dem Zeitpunkt erstanden, weil wir ja nach Afrika viele Hilfsgüter geflogen haben mal. Und dann hat man beschlossen, so ein Ding zu bauen, weil man mit den Transals und so weiter nur bis Sizilien gekommen ist, da musste man zwischenlanden, auftanken und dann ist man dann nach Afrika weitergeflogen. Was hat man erreicht? Jetzt kann ich zwar nach Afrika mit einem Rutsch fliegen mit dem Ding, toll, nur auf den kleinen Flughäfen, wo die Hilfsgüter hinkommen, kommen sie auch nicht runter. Jetzt müssen sogar noch umladen auf kleinere Flugzeuge, weil sie da nicht hinkommen mit diesem großen Pott. Hat man super gewonnen. So. Aber bei diesem Gerät stellte sich irgendwann raus, es brechen die Hauptspanten. da haben die sich irgendwie verrechnet. Also das ist so, haben wir Rumpf da, also sie haben, tatsächlich ist es so, dass sie die Tragflächen, da haben sie solche Hülsen, da kommen dann Bolzen durch und da werden die Tragflächen vielleicht mit so einem Abstand irgendwie verbolzt und da ist ein Spand und der ist gebrochen. Was hat man gemacht? Man hat die Flugenveloppe reduziert. Man hat, ich weiß nicht, ob man Redesign gemacht hat vom Hauptspanten. Und dann kamen irgendwelche Schnapsnasen an, hat mir jemand erzählt, und haben innen Kohlefaser auflaminieren wollen. Wie gesagt, da geilen die sich an solchen Sachen auf, weil das ja Kohlefaser und das muss ja halten. Also ich habe dann meinen Spant, der ist vielleicht, ich weiß nicht, wie breit er ist, schätze mal so breit. Und dann machen die dann unidirektionale Fasern da auf, dass das hält. Konnten natürlich nicht halten. Warum? Weil da gibt es sowas, heißt Wärmedehnung. Kohlefaser hat in Längsrichtung, hat das null Wärmedehnung und das Metall, ich weiß, ich tippe drauf, dass es Titan war, ich weiß es nicht, hat natürlich eine gewisse Wärmedehnung und wenn das Ding einmal warm und einmal kalt gewesen ist, hat sich das von selbst abgeschält, weil die internen Wärmespannungen schon so hoch gewesen sind, dass diese Reparaturmethode, die sich ausgedacht haben, niemals haben funktionieren können. Wie blöd kann man sein? Aber das ist unser Ding. Es wird alles unter den Teppich gekehrt, was wir auch bei der Firma VW gesehen haben. Firma VW ist nur deswegen jetzt so miserabel, weil wir einen SPD-Politiker haben, der Stefan Weil, der über Jahre alles, über Jahre die Defizite aus sozialen Gründen unter den Teppich gekehrt hat. Und irgendwann kommt dann der große Knall. Das ist bei allen Dingen so. Wenn Sie Probleme, das Wichtigste ist, dass Sie Probleme im Leben ansprechen können und die dann auch gehört werden. Und wenn man alles, wie auch in Deutschland gerade, folgt, wir haben genau dasselbe, es kommt der große Knall. Das ist sicher wie das Amen in der Kirche. Wenn man Probleme nicht ansprechen darf, dann kracht's irgendwann. Und wenn wir diese Realitätsferne unserer Politiker sehen, dann kommt der große Knall erst recht. Da können Sie von ausgehen, was wir da von der Katharina Reiche da gehört haben. Da letztens, das war ja von vorne bis hinten ein Unsinn. Da musste man nicht mehr weinen oder lachen, sondern diese Ansprache, die sie gehalten hat, die lebt völlig in einer anderen Blase. Das Problem ist, dass eben bei unseren Ingenieurtechnischen, dass wir zwar die Physik haben und so weiter, die ganz toll ist, aber ingenieurtechnisch hat man eben noch gewisse Einschränkungen, die manche Leute wissen. Und da muss man die fragen. Und das ist das Vernünftigste. Fragen Sie mal, frage ich den Arbeiter da unten, könnte es da ein Problem geben? Und dann sagt er, ja, weil das und das. Und dann sage ich, mich hat ja schon mal ein Serviceleute ich habe Arbeitsanweisungen aus der hohlen Hand geschrieben, weil mir es nicht anders ging. Und da sagte der, das geht gar nicht. Sagte ich, warum nicht? Weil ich dieses Maß gar nicht messen kann. Da hat er recht gehabt. Man kann nicht alles wissen, aber das Problem, dass wir mittlerweile solche arroganten Leute haben, die denken, alles zu wissen und alles und die absolute Wahrheit glauben zu besitzen. Und das muss schief gehen, weil niemand das können kann. Die glauben, die wären Gott quasi. Die haben gottgleiche Ansprüche. Und das ist gerade, wenn sie was praktisch umsetzen. Deswegen gibt es ja Physiker wie der Herr Lesch und so weiter, der dann irgendwie irgendwelche ganz tollen Visionen hat. Er sollte echt mal zum Arzt gehen. Oder die Ingenieure, die sagen, da hat man aber Problem, da hat man aber Problem und da hat man Problem. Und das muss man dann berücksichtigen. Was ich Ihnen gerade gesagt habe, Wärmedehnung. Der hat ja noch nie was mit Wärme, da kann der nicht dran denken, weil der mit Wärmedehnung nichts zu tun hat, beispielsweise. Von dieser Seite ist das mit unserem Militärgerät, was wir auch haben, gut, ist eine Katastrophe. Das muss wieder so sein, dass man Ersatzteile hat, nicht mit SAP über 4 Wochen eine Schlagbolze bestellen muss, wie auch immer. Und das kann so nicht funktionieren. Und wir wissen es seit 50, 60 Jahren, dass unser Militär nicht funktioniert. Aber jetzt wollen wir wieder ganz viel Geld reinstecken. Und je mehr Geld wir da reinstecken, desto schlechter funktioniert es. Das werde ich Ihnen nochmal sagen. Wie gesagt, wir kaufen jetzt F-35 und dann machen die Amerikaner sagen, wir warten die nicht mehr. Jetzt stehen die bei euch rum. Habt ihr Pech gehabt? Habt ihr pro Stück 200 Millionen umsonst ausgegeben? Die brauchen nämlich gar keinen Killswitch. Ein Flugzeug, was nicht gewartet wird, kann nicht fliegen. Das ist klar. Es darf nicht mal fliegen. Gut, im Notfall wird es das schon, aber die brauchen keinen Killswitch, die Amerikaner. Die müssen das nur nicht warten. Warum die sich dann aufgeregt haben? Auch die Amerikaner haben uns ja einen Killswitch haben ja sicher einen Killswitch da drin, der uns unsere Flugzeuge. Die brauchen die gar nicht. Wer sich darüber aufgeregt, hat einfach das System grundsätzlich nicht verstanden. Und diese Leute leben hier unter uns und sind die entscheidungsbefugten Personen. Und da werde ich grantig. Und Wo das beispielsweise ganz kurz noch gut geht, ist bei den amerikanischen Flugzeugträgern. Da habe ich diese F-35 ganz speziell, hochspezifisches Gerät, aber in der Werkstatt kann ich die auch komplett, ist alles da, die kann ich da perfekt reparieren. Ganz toll. Das ist so, das ist eine kleine Insel, die sich die Amerikaner geschaffen haben, um jetzt Interventionen zu machen, wie wir es gerade jetzt im Iran sehen. Das Problem bei diesen Sachen ist aber jetzt wieder was anderes. Auch hier sollten die Amerikaner mal drüber nachdenken, was sie die überhaupt machen. Weil wir haben neuerdings andere Waffen. Hyperschallwaffen. Und für was hat Russland diese Hyperschallwaffen gebaut? Dürfen Sie mal fragen. Eben genau, die sind nicht abfangbar. Das bedeutet, mit maximal 2 Treffern ist so ein Flugzeugträger versenkt. Wie sinnvoll es jetzt im Moment zum Zeitpunkt, wo jeder Hyperschallwaffen baut, die übrigens die DARPA über Jahrzehnte nicht geschafft hat. Also DARPA ist der amerikanische Waffenschmiede da, die Forschungseinrichtung, hat das nicht geschafft. Die Russen haben mittlerweile die zweite Oreschnik, Kinjal und noch eine, haben mittlerweile 3 unterschiedliche Hyperschallwaffen gebaut. Inwieweit das sinnvoll ist, heutzutage Flugzeugträger zu bauen, wo doch mittlerweile Hyperschallwaffen im Umlauf sind, die jeden Flugzeug, wenn die da 100 Flugzeuge draufstehen haben, 100 Milliarden können sie ausrechnen, also 10 Milliarden oder sowas auf ein Stück weg und 5000 hochqualifizierte Piloten, da haben sie einen Schaden, der unfassbar ist. Wie sinnvoll das wieder ist, da muss man die Spezifikationen anpassen. Und das ist das Ding, die muss man auch mitziehen. Die Anforderungsliste, die ich habe, muss ich mitziehen. Ich darf Ihnen da mal ein Beispiel nennen aus der Windkraft, wo in unserer Firma, das wusste man damals nicht, das habe ich nicht, da gab's in der Windkraft gab's irgendwie Rotorblätter und die mussten durch so eine gewisse Eigenfrequenz, die sollten die nicht erreichen, sonst hat man Angst, dass die in Eigenschwingung gerät. Ja. Und dann hat man gesagt, jetzt brauchen wir einen Kohlefasergurt. Ja. Was machte die Konkurrenz? Hat gesagt, die Eigenschwingung interessiert uns nicht, wir fahren da durch und beachten nur die nächste Eigenfrequenz, dann brauchten die keine Kohlefaser, haben nur Glasfasergurte verwendet, weil die Kohlefaser eingesetzt hatten, aus dem Grund nicht wegen der Festigkeit, sondern wegen der Steifigkeit. Von der Seite war dieses Rotorblatt, was dann selbst in unserer Firma hergestellt wird, viel zu teuer und viel zu teuer und das hat nichts genutzt. Und wurde in der eigenen Firma ein Rotorblatt entwickelt, was keine haben wollte, weil es zu teuer war. Die haben lieber extern eingekauft. Da muss man auch höllisch aufpassen. Der Kollege hat da irgendwie LED-Beleuchtungsarrays eingerichtet mit tausenden von Arrays und so weiter. Mittlerweile gab es Hochleistungs-LEDs, da hat man 4 oder 5 Stück verbraucht. Das hat dann auch funktioniert. Man muss immer wieder anpassen, seine Anforderungen, ob die vielleicht über die technische Entwicklung schon wieder, ob die überholt sind oder ob dich, und das ist bei Stealth beispielsweise der Fall. Und das kapieren die alle nicht. Die freuen sich dann auch, dass sie einen Stealth Fighter kaufen. Der ist völlig blödsinnig. Und wenn ich Stealth baue, dann habe ich natürlich aerodynamische Kompromisse einzugehen, die ich nicht hätte, wenn ich nicht Stealth hätte. Das ist ja irgendwo klar. Weil jede Anforderung muss ich durch jede Anforderung gibt's einen Kompromiss. Klar. Da muss ich irgendwo das in diese Richtung hinbiegen. Von nichts kommt nichts. Und das ist das, was uns fehlt. Uns fehlt der gewisse Pragmatismus. Und wir können es nicht mal schaffen, den aktuellen Status quo so festzulegen, dass wir irgendwas Vernünftiges bauen. Das im Militär, das machen wir mit unserem gesamten Land, das machen wir mit unserer Energiepolitik, das machen wir im Moment mit allem, weil wir Leute rumlaufen haben, die komplett befreit von jeglicher Realität sind und die alle Mathematik und Physik abgegeben haben. Und jetzt, wenn man die schriftliche Division im 4. Schuljahr wird jetzt auch abgeschafft. Das hat eine baden-württembergische Ministerin gesagt. Ich bin mir sicher, dass die das nämlich selbst nicht kann. Und deswegen macht die das. Das ist die persönliche Befindlichkeit. So beknackt sind wir mittlerweile. In diesem Sinn, euer Ingenieurskanal. So viel zum Thema unser Militär und so wird das nix. Tschüss.